ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henseit und dem Thema Wirtschaftswahlkampf. Was rettet die deutschen Unternehmen? It's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft, Dummkopf. Das war der Slogan, mit dem Bill Clinton 1992 in die US-Präsidentschaftswahlen gezogen ist. CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz formuliert es heute ein bisschen anders. Er sagt, Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Kein Wunder also, dass Wirtschaftspolitik eines der wichtigsten Themen im aktuellen Wahlkampf ist. Zumal die Zahlen zum Wirtschaftswachstum gerade eher deprimierend sind. So schätzt der IWF zum Beispiel, der Internationale Währungsfonds, dass Deutschlands Wirtschaft in diesem Jahr nur um 0,3% wachsen wird. Also, wie lässt sich die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung bringen? Die Parteien haben im Wahlkampf auf diese Frage teilweise ganz unterschiedliche Antworten. Wir wollen in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren, welche Ideen erfolgversprechend sind und was eher in die falsche Richtung geht, wo die Parteien sich unterscheiden und wo es Gemeinsamkeiten gibt. Und das machen wir zusammen mit der TAZ-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann und mit Jens Südekum. Er ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und mitdiskutieren wird auch Julia Löhr, Wirtschaftskorrespondentin bei der FAZ. Frau Löhr, vor gut 20 Jahren hat Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 für einen Wirtschaftsaufschwung gesorgt. Brauchen wir heute, wie zum Beispiel Merz es fordert, eine Agenda 2030?
Naja, was wir brauchen, ist nicht einfach das Kopieren dieses Namens, sondern wir bräuchten in der Tat ein großes Reformprogramm, was wieder für Wachstum in Deutschland sorgt, was dann beinhalten müsste, dass es eine große Arbeitsmarktreform gibt, eine große Rentenreform und auch eine große Steuerreform. Das alles war ja damals Teil der Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Wenn man sich jetzt die Wahlprogramme anschaut, auch das der Union, dann ist das aber doch vom Umfang her deutlich kleiner. Ein Ökonom hat das, als die Programme vorgestellt wurden, gesagt. Also da ist kein Wumms drin, wie Scholz das ja sonst immer ganz gerne behauptet, sondern das ist eher so ein klein, kleine Reformen, kleine Korrekturen. Aber der große Wurf, der Deutschland jetzt tatsächlich nach vorne bringt und wieder zu Wachstumsraten von 2% bringt, wie die Union das ja erhofft, den sehe ich da noch nicht.
Frau Herrmann, die Agenda 2010, die war ja kein Wohlfühlprojekt, sondern auch ein knallhartes Sparprogramm. Also worauf müssen wir alle uns denn jetzt einstellen, wenn so eine echte Agenda 2030 tatsächlich kommen würde?
Also ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal einen Mythos korrigieren. Es ist nicht so gewesen, dass die Agenda 2010 ein Wachstumsprogramm gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Zu Zeiten Rot-Grüns war Deutschland in der Krise. Man hat sich kaputt gespart. Dass Deutschland dann gewachsen ist unter der Regierung Merkel, lag auch daran, dass Merkel nicht mehr gespart hat. Das hat sie ganz klar erkannt, dass das ein Fehler war und hat den nicht mehr fortgesetzt. Und man kann nur davon abraten, jetzt in Deutschland das große Sparprogramm zu starten oder große Steuersenkungen für Reiche zu machen, weil das Problem wirklich jetzt ein völlig anderes ist. Unser Hauptproblem ist, dass China technologisch jetzt auf der Höhe von Deutschland ist. Das ist völlig neu und hat zwei Konsequenzen, die man auch deutlich sehen kann. Das eine ist, dass wir nicht mehr so stark nach China exportieren können, weil China eben die Sachen jetzt selber hat. Und das andere ist, dass China auch auf den Weltmärkten Deutschland jetzt in seinen Kernbeständen bedroht. So, und die Frage für Deutschland ist, was machen wir als gesamte Volkswirtschaft, um wettbewerbsfähig zu sein? Und darauf, das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, hat die Union überhaupt keine Antworten, weil sie mit einem Wahlkampfprogramm startet. Das könnte genau so aus den 80er Jahren sein. Und was Deutschland braucht, ist Investitionen, also und zwar auf breiter Front in der gesamten Volkswirtschaft, in die Infrastruktur, in den Klimaschutz und eben auch in die technologische Zukunft. Und dass das gar kein Thema im Wahlkampf ist, obwohl wir so bedroht sind, ist wirklich erschütternd.
Herr Südekum, sparen oder investieren? Wie sähe denn Ihre Agenda 2030 aus?
Also die Investitionsnotwendigkeiten, die sind offenkundig. Im Bereich der Infrastruktur sieht es ja jeder im Alltag. Aber bei den Unternehmen haben wir genau das gleiche Problem. Wenn wir Investitionen der Unternehmen in ihre eigenen Kapitalstöcke ansehen, haben deutsche Unternehmen in den letzten 10, 20 Jahren wesentlich weniger investiert als ihre Konkurrenten aus den USA, aber auch aus anderen europäischen Ländern, mit dem Effekt, dass eben wir in einigen Bereichen wirklich hinten dran sind und technologisch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also dass wir zum Beispiel im Bereich Elektromobilität wirklich momentan bedroht werden, abgehängt zu werden, technologisch insbesondere von China, ist eine Folge davon. Das heißt, was Deutschland insgesamt braucht, ist ein wirkliches Reform- und Modernisierungspaket auf breiter Front. Und das umfasst eben die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur, aber vor allem eben auch ein Update der privaten Investitionen, dass Unternehmen einfach wieder auf die Höhe der Zeit kommen. Und ich glaube, jetzt eine einfache Lösung, also es gibt nicht ein Instrument, was man umlegen muss und dann kommen diese Investitionen. Es ist ein Gesamtpaket, das sicherlich auch besteht aus den klassischen Themen, die jetzt viel diskutiert werden. Ja, also ich sag mal Bürokratieabbau so als Schlagwort, wo immer nicht ganz klar ist, was damit konkret gemeint ist. Aber natürlich ist das nicht falsch, das zu fordern. Dann letztlich auch ein Programm, das die demografische Situation berücksichtigt. Wir haben ja nun mal einfach eine tendenziell schrumpfende Erwerbsbevölkerung. Und damit geht es eben auch um die Frage, wie die Arbeitsanreize und auch das Arbeitsangebot sichergestellt werden kann. Also da ist sicherlich einiges zu tun im Bereich Anreize für länger arbeiten, aber auch Fachkräftezuwanderung. Dann im steuerlichen Bereich, dass wir rauskommen aus dieser Minijobfalle und gerade Menschen, insbesondere Frauen, die länger arbeiten wollen, dann eben auch im Prinzip ein Angebot vorfinden, dass das auch sich lohnt. Aber all das reicht nicht. Also diese angebotspolitischen Reformen, die sind wichtig, aber man darf nicht so tun, als wenn das alleine sozusagen ausreicht, um diese Investitions- und Reformagenda zu bringen. Was wir zudem brauchen, ist eben ein massives Programm für öffentliche Investitionen und ein Programm, das tatsächlich die privaten Investitionen stärkt. Da können wir dann drüber diskutieren, ob jetzt die Steuersenkungen, die Friedrich Merz vorschlägt, wirklich das optimale Instrument sind. Ich denke nicht.
Machen wir gleich noch, ja.
Und letzte Bemerkung dazu, wir brauchen auch ein Programm, das einfach die neuen geopolitischen Realitäten zur Kenntnis nimmt. Zur Zeit von Gerhard Schröder 2010, ja, Agenda 2010, das hat auch deswegen funktioniert, weil zur gleichen Zeit einfach auf der Weltbühne ein wirklicher Boom stattgefunden hat. Zeitgleich zur Agenda 2010 ist etwa China der Welthandelsorganisation beigetreten und es gab einen riesigen Exportboom der deutschen Volkswirtschaft, insbesondere in den chinesischen Markt. Das heißt, so gesehen hat die Weltnachfrage, die Auslandsnachfrage Deutschland so ein bisschen aus der Krise herausgezogen. Und wir können nicht davon ausgehen, dass dasselbe jetzt in 2025 wieder passiert. Die Probleme im chinesischen Markt hat Ulrike Herrmann gerade beschrieben. Also die werden uns nicht retten. Der US-Markt mit einem Präsidenten Donald Trump wird uns auch nicht mehr retten. Das heißt, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass der Rest uns, der Welt uns aus der Krise holt. Wir müssen mehr dafür selber tun. Und deswegen brauchen wir auch auf der Nachfrageseite wesentlich stärkere Impulse, insbesondere in Europa. Also diese Kombination aus angebots- und nachfragepolitischen Instrumenten kombiniert in eine Reformagenda, das ist das, was wir brauchen. Und ja, ich sehe nicht, dass die Politik das in der Dramatik und in dieser Umfassung schon verstanden hat.
Ja, da haben Sie eine ganz schön hohe Latte auch gelegt. Die Frage, die viele im Moment ja umtreibt, ist, also ich glaube, viele Leute erkennen das ja auch, dass eben sehr viel zu tun ist in Deutschland, dass wir an ganz unterschiedlichen Stellen jetzt auch wirtschaftspolitisch aktiv werden müssten. Aber was sich viele natürlich auch so ein bisschen ängstlich fragen, also wie bitter wird's für mich persönlich? Also was kommt da auf die Menschen nach der Bundestagswahl tatsächlich zu, wenn wir eben nicht mehr im Wahlkampf, ich rede alles schön und ich verspreche allen alles Modus sind, sondern wenn dann tatsächlich die Realität angegangen werden muss. Frau Löhr, worauf müssen wir uns einstellen?
Na ja, gut, das hängt letztlich auch davon ab, welche Parteien dann miteinander regieren und inwieweit sie sich da tatsächlich auf das von Herrn Südekum gerade angesprochene ambitionierte Reformpaket einigen können. Wir werden ja wahrscheinlich die Situation haben, dass, so wie es im Moment von den Umfragen her aussieht, die CDU die Regierung anführt, aber sie ein, vielleicht auch zwei Koalitionspartner brauchen wird, die SPD und oder Grüne heißen werden. Also wo sehr unterschiedliche Philosophien aufeinandertreffen. Was wir jetzt im Wahlkampf sehen, ist, dass eigentlich alle Parteien steuerliche Entlastungen zumindest teilweise versprechen. Die CDU und die FDP in einem deutlich größeren Umfang als die SPD und die Grünen. Aber auch dort gibt es eben dieses Versprechen, weil, das muss man einfach so konstatieren, Deutschland hat im internationalen Vergleich die zweithöchste Steuer- und Abgabenlast, mit der Arbeitnehmer quasi belastet werden. Also das ist schon enorm hoch hier und das verhindert natürlich auch, dass A, Unternehmen konsumieren, aber eben B, auch die Bürger nicht so viel Geld zum dass Unternehmen investieren und die Bürger nicht so viel Geld zum Konsumieren haben. Also das ist ein Punkt, den wir wahrscheinlich sehen werden. Wir werden aber auch uns darüber unterhalten müssen, was im Bereich Sozialstaat passiert. Also dieses große Thema Rente, es verschlingt irrsinnig viele Kosten, der Bundeszuschuss zur Rente. Und wir bräuchten eigentlich dringend ein längeres Lebenszeitalter, also Arbeitsalter, was aber jetzt tatsächlich keine Partei im Moment angehen will, weil sie weiß, dass das bei den Wählern nicht gut ankommt. Deswegen konzentrieren sich die Parteien jetzt im Moment ja mehr so auf so Themen wie, wie kann man beim Bürgergeld ein bisschen Geld einsparen. Also das ist... Ich sehe da tatsächlich noch nicht die ganz großen Zumutungen, einfach weil natürlich alle Parteien gewählt werden wollen. Aber Fakt ist auch, dass zumindest mit dem Mini- oder gar nicht Wachstum, was wir im Moment haben, sich unser staatliches Ausgabenniveau so nicht wird finanzieren lassen. Also da muss sich was tun.
Aber was passiert, wenn dann der Wahlkampf vorbei ist, die nächste Regierung steht und alle merken, tja, es wird halt doch nichts mit den teuren Wahlgeschenken, sondern ganz im Gegenteil, ich muss möglicherweise was abgeben.
Ja, also ich glaube, was man ja sehen muss, ist, diese ganzen Steuerreformen, die da vorgeschlagen werden, also Unternehmenssteuerreform, Einkommensteuer, das sind alles Steuern, die gehen nicht nur an den Bund, sondern auch an die Länder. Deswegen muss immer der Bundesrat zustimmen. Und im Bundesrat ist es so, dass wenn ein Land sich enthält, gilt das schon als Nein-Stimme. Länder enthalten sich sehr häufig, weil ja in den Ländern die verschiedensten Koalitionen sind, mit Grünen, mit SPD, mit Linken, mit FDP, es gibt ja alles. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Bundesrat blockiert, ist extrem hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist auch deswegen so hoch, weil ja die Schuldenbremse vorsieht, dass die Länder sich gar nicht verschulden dürfen, 0,0%. Und wenn jetzt da immer Steuerreformen versprochen werden, wo man sich als Land sofort ausrechnen kann, okay, das bedeutet hier Milliardenausfälle, die durch nichts gedeckt sind, dann sagen die Länder nein. So, und deswegen ist diese Wahrscheinlichkeit, dass auch nur irgendeine dieser Steuerreformen durchkommen, die jetzt gerade von der CDU und natürlich noch extremer von der FDP versprochen werden, diese Wahrscheinlichkeit ist also ungefähr bei 1%. Also ich will nicht sagen 0%, aber vielleicht nur 1%. Und das ist aber bedenklich, ja. Das weiß ja jeder, der in der Politik ist, dass das sowieso nicht funktionieren wird und gar nicht kommen wird. Dass also wir jetzt einen Wahlkampf erleben, der völlig jenseits jeder Realität ist, auch jeder Verfassungsrealität in Deutschland, und gleichzeitig die Probleme, also nicht nur die Konkurrenzprobleme gegen China, sondern auch die Klimaprobleme, so groß sind. Die werden aber gar nicht thematisiert. Das heißt, dieser Wahlkampf findet irgendwie statt auf Wolke 7 von Volksparteien und gerade von der CDU, ja, die immer so tut, als hätte sie irgendeine Ahnung von Wirtschaft. Da wird einfach alles vom Himmel herunter versprochen, was keinerlei Realität hat. Und das habe ich in dieser Krassheit, in meiner ganzen politischen oder in meiner Zeit als Journalistin nicht erlebt. Denn die Kosten für die Programme der CDU sind ja ungefähr, je nachdem wie man das rechnet, bis zu 100 Milliarden. Und das Irre ist ja, dass die CDU gleichzeitig sagt, sie will aber die Schuldenbremse einhalten. Und spätestens da, also das hat ja noch nicht mal was mit Betriebswirtschaft zu tun, nicht? Man kann nicht Geld ausgeben, wenn es gar keine Einnahmen gibt. Das ist wirklich bedenklich.
Aber was heißt das für eine mögliche Agenda 2030 dann eben nach der Wahl? Ich meine,
da wird gar nichts passieren.
Es wird die Agenda des kleinsten gemeinsamen Nenners sein.
Aber etwas optimistischer.
Ja. Also, ja. Das ist ja schon mal schön.
Was erkennbar nicht passieren wird, also das CDU-Programm, so wie es niedergeschrieben ist, ist nicht umsetzbar. Es ist die Quadratur des Kreises und die wird nicht funktionieren. Aber ich habe das Gefühl, das weiß man auch innerhalb der CDU. Also insofern, man verspricht jetzt irgendwas im Wahlkampf und dann, wenn die Wahl gelaufen ist, heißt es, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?
Ja, aber die Frage ist, wissen das die Leute, die gerade diese ganzen Wahlprogramme jeden Tag verkündet und diskutiert bekommen, oder schüren sie da halt riesige Erwartungen und die Leute sind dann wahnsinnig enttäuscht und es hat ja auch Konsequenzen.
Natürlich, also ich würde mir auch wünschen, wenn wir einen Wahlkampf hätten, wo mehrere, aber in sich konsistente und durchgerechnete Konzepte auf dem Tisch liegen, wo dann die Bürgerinnen und Bürger sich dazwischen entscheiden können. Und wir haben eben das Problem, jetzt bei der FDP am krassesten, gut, das hat jetzt andere Gründe, aber dass jetzt bei der CDU eben wirklich die Quadratur des Kreises da vorgeschlagen wird. Also alle möglichen Steuersenkungen, aber Mehrausgaben, zum Beispiel auch fürs Militär, aber die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Also dass das nicht aufgeht, diese Rechnung, das würde ich sagen, erkennt jeder, der sich auch nur ein bisschen mit den ganzen Themen mal auseinandergesetzt hat. Aber ich glaube, das wird auch so nicht umgesetzt werden. Also egal wie die nächste Regierung aussieht, aller Voraussicht nach wird es ja entweder schwarz-rot oder schwarz-grün, wird irgendeine Form von Rendezvous mit der Realität dann stattfinden und ein Koalitionsvertrag geschrieben werden, der völlig anders aussieht als die Wahlprogramme jetzt. Ne? Und dann muss man eben sagen, gut, das musste man vielleicht tun, um die Koalition, um einen Koalitionsvertrag abschließen zu können. Aber dann wird es aus meiner Sicht wirklich ein Erwachen geben in der Bevölkerung.
Aber Herr Südikum, finden Sie das nicht bedenklich, dass Parteien, vor allen Dingen eine Volkspartei wie die CDU, Wahlprogramme schreibt, von denen völlig klar ist, das ist eigentlich alles gelogen? Das ist ja maximaler Zynismus.
Das ist bedenklich. Ich habe ja gesagt, also ich hätte auch gerne, es läge etwas auf dem Tisch, wo man dann eben sagt, das ist durchgerechnet, da steht unterm Strich so gesehen eine Null aus Entlastung, Belastung. Oder wenn die CDU auch ehrlich wäre und sagen würde, okay, wir denken, wir brauchen Steuersenkungen, wären bereit, das zumindest mal temporär Kredit zu finanzieren und brauchen deswegen eine Reform der Schuldenbremse. Hätte sie das gesagt, wäre es zumindest mal ein Programm gewesen, was mit den Grundrechenarten vereinbar gewesen wäre.
Wenn ich da einhaken darf, also ich finde, das Wort gelogen für das CDU-Programm ist, finde ich, zu hart. Es ist ein Programm voller Hoffnungswerte und es ist eben nicht gegenfinanziert. Das sind aber auch die Programme der anderen Parteien nicht. Also bei SPD und Grünen ist die Gegenfinanzierung halt einfach, wir nehmen höhere Schulden auf und das kann ja auch nicht die Lösung sein, zumindest nicht aus meiner Sicht.
Ja, aber immerhin ist da eine Lösung vorgeschlagen.
Naja, ja, es ist eine, das ist der einfachste Weg, den man gehen kann.
Ja, das kann man kritisieren, aber im CDU-Programm steht überhaupt keine Gegenfinanzierung. Null. Und dann will man 100 Milliarden ausgeben. Das geht so nicht.
Ich glaube, der Knackpunkt nach der Wahl wird werden, was passiert mit den Verteidigungsausgaben. Also, dass die tendenziell steigen müssen oder auch deutlich steigen müssen. Darüber besteht ja Konsens und allein durch den Amtsantritt von Donald Trump in Amerika wird auch der Druck sehr hoch sein, das schnell zu regeln. Und da ist eben die Frage, was macht man damit? Finanziert man das aus dem laufenden Haushalt? Ist schwer vorstellbar, jährliche Beträge in hoher zweistelliger Milliardenhöhe, wenn nicht sogar dreistelliger Milliardenhöhe aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren. Da wird jetzt ja schon drüber geredet, ob man dann wieder ein Sondervermögen, wie das erste Sondervermögen zur Stärkung der Bundeswehr, ein neues aufzulegen und quasi diesen Teil mit neuen Schulden zu finanzieren. Allerdings muss man auch berücksichtigen, das erste Sondervermögen, also diese erste Kredittranche, die aufgenommen wurde, die muss ja auch irgendwann, müssen die Zinsen gezahlt werden. Also auch da kommen ja dann wieder Belastungen auf den Haushalt zu. Aber aus meiner Sicht wird das einer der Punkte sein, die relativ früh in Koalitionsbehandlungen dann besprochen werden, auch um dann zusätzlichen Spielraum an anderer Stelle in den Haushaltsverhandlungen zu schaffen.
Ich vermute mal, Sie haben gestern alle zumindest in Teilen die Amtseinführung von Donald Trump und seine erste Rede auch mitverfolgt. Ich habe Teile gesehen und ich habe mich schon auch gefragt, was kann die deutsche Politik überhaupt noch selbst quasi gestalten und steuern, egal wie so eine Agenda 2030 aussieht. Wir hängen ja da doch auch sind ein bisschen abhängig von dem, was in den USA passiert. Und letztendlich ist auch das im Moment noch so ein bisschen eine Blackbox. Man weiß eben nicht, was Donald Trump heute sagt und morgen dann entscheidet. Umso wichtiger vielleicht auch, dass wir in Europa, aber auch in Deutschland uns mal über gemeinsame Positionen, wirtschaftspolitische Positionen auch verständigen. Frau Herrmann, Sie hatten es ganz am Anfang der Sendung schon angesprochen, zum Beispiel, wie gehen wir mit dem Thema Klimaschutz um? Also wie wichtig ist uns dieses Thema, wenn wir auch über eine Wirtschaftswende reden? Also da gibt es die einen, die sagen, im Moment können wir uns den Umbau unserer Wirtschaft eigentlich gar nicht leisten, lieber mal Klimaziele verschieben, so zum Beispiel die FDP. Aber es gibt auch die andere Seite, die sagt, wir müssen ambitioniert und vielleicht sogar noch ambitionierter als andere sein, damit unsere Unternehmen eben auch morgen noch zukunftsfähig sind. Also was ist da der richtige Weg im Moment, Frau Löhr?
Ja, ich denke, dass der Klimaschutz in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich eine geringere Rolle spielen wird als in der vergangenen. Wir erinnern uns, es verging ja quasi das komplette Jahr 2023 damit, dass Deutschland über Robert Habecks Heizungsgesetz diskutiert hat und die drei Parteien drum gerungen haben, wie es jetzt künftig in deutschen Heizungskellern aussieht. In der Zeit hätte man auch gut wirtschaftliche Reformen auf den Weg bringen können, zu denen die Ampelkoalition sich dann erst im vergangenen Sommer hinreißen konnte, aber dann sie auch nicht mehr umgesetzt hat. Also da werden sich, denke ich, die Prioritäten verschieben, zumal eben auch da, wir kommen wieder zurück zum Thema Donald Trump, sich ja international die Gewichte verschieben. Trump hat ja schon das Dekret jetzt bekannt gegeben, dass er wieder aus dem Pariser Klimaabkommen austreten wird. Von daher ist dann wahrscheinlich auch in Brüssel dieses Thema wird nicht mehr ganz so die Priorität haben, wie sie jetzt in der letzten Amtszeit von Ursula von der Leyen hatte. Der Green Deal soll jetzt ja eher ein, wie werden wir wieder wettbewerbsfähiger Deal werden. Also da wird, denke ich, das von der Priorität her nicht mehr ganz so bedeutend sein. Nichtsdestotrotz wird das weiter auf der Agenda stehen im Sinne von, wie kommen wir da auf die Klimaziele hin? Ausbau Erneuerbare ist ja auch jetzt soweit ganz gut auf der Spur. Allerdings brauchen wir eben auch zusätzliche Kraftwerke, die uns dann in den wind- und sonnenarmen Zeiten helfen. Bei dem Umbau der Industrie sehe ich noch nicht so richtig, wie das funktionieren soll, weil dieser Hoffnungswert Wasserstoff sehr viel später kommen wird und sehr viel teurer wird. Also auch dort wird es vielleicht dann eher auf noch mit Gas arbeiten statt mit Kohle hinauslaufen. Das wird ein Thema in der Wirtschaftspolitik sein, aber all die anderen Dinge, die wir ja auch schon kurz angetippt haben, wie geht's weiter in der Steuerpolitik, wie geht's weiter in der Sozialpolitik, werden, denke ich, eine größere Rolle spielen als jetzt in der abgelaufenen Legislaturperiode.
Aber da haben Sie eine Reihe von Punkten angesprochen, über die man jetzt einfach mal eine Entscheidung treffen müsste. Zum Beispiel Atomkraft, ja oder nein. Zum Beispiel auch sowas wie Verbrenner aus auf europäischer Ebene beerdigen oder doch lieber nicht. Also da gibt es ja eine Reihe von Einzelmaßnahmen, wo eine künftige Regierung eben auch Entscheidungen treffen muss. Worauf läuft es denn da raus? Egal mit welcher Koalition, überall so ein bisschen? Oder was kommt da, Frau Herrmann?
Ich glaube, da gibt's ja so verschiedene Zwänge der Realität. Das eine ist, der Klimawandel oder die Klimakrise wird ja weitergehen. Sie wird sich auch beschleunigen. Das hat ja jeder jetzt gehört, dass wir bereits bei einer Erderwärmung von 1,6 Grad sind. Also das Klimaziel von Paris ist längst gerissen. Und die Erwärmung wird weitergehen. Und das Grundproblem der Menschheit ist ja, wir sind das letzte Glied in einer sehr, sehr langen Nahrungskette. Und diese gesamte Nahrungskette bricht zusammen, wenn sich die Welt immer weiter erhitzt, weil die Pflanzen und auch die Tiere sind dafür ja gar nicht ausgelegt, dass die Welt immer wärmer wird. Das heißt, der Druck auf die Menschheit ist extrem. Und der wird auch in Deutschland spürbar werden. So, das ist das die eine Realität. Man kann jetzt nicht einfach nur, weil es gerade bequem ist, den Klimawandel ignorieren. Das zweite Problem kommt aus der Wirtschaft. Viele Unternehmen investieren ja langfristig. Also wenn man eine Maschine kauft oder ganze Industriebetriebe umrüstet, dann sind das ja Investitionen für 30 und manchmal auch für 50 Jahre. So, und natürlich jeder, der die Augen nicht verschließt, weiß, dass wir in 30, 50 Jahren in einer völlig anderen Klimawelt leben als heute, vor allen Dingen, wenn wir weitermachen wie bisher. Das heißt, die Industrie will eigentlich jetzt klare Investitionspfade haben, auch klare Vorgaben, was wann gelten soll, klimatechnisch. Die wollen jetzt nicht hören, auch wenn das jetzt im CDU-Wahlprogramm immer steht, die wollen gar nicht hören, dass alles immer technologieoffen ist. Die wollen Entscheidungen, damit sie wissen, in was sie investieren sollen. Und dieser Druck aus der Wirtschaft und aus der Realität der Umwelt wird dazu führen, dass Klimaschutz die ganze Zeit ganz oben auf der Agenda steht, obwohl jetzt im Wahlkampf genau das Gegenteil erzählt wird.
Aber die Frage ist, welche Entscheidungen dann nach dem Wahlkampf auch getroffen werden.
Es werden Entscheidungen getroffen werden wie, ja, wir legen uns jetzt doch auf Elektroautos fest, weil es einfach zu teuer ist.
Meinen Sie wirklich, diese Entscheidung wird nach der...
Die wird aber nicht in Deutschland fallen, die wird dann doch auf EU-Ebene fallen. Aber es ist einfach zu teuer, technologieoffen vorzugehen. Denn Technologieoffenheit heißt ja eben, man verfolgt mehrere Optionen gleichzeitig. Das ist aber teurer als die eine Option, die vor allen Dingen, wenn sie ganz klar effizienter ist, als die zu verfolgen. Das zweite ist, auch zum Beispiel bei der Wärmepumpe wird man dann doch wieder dahin kommen, dass Technologieoffenheit vielleicht nicht der richtige Weg ist, sondern dass man das, was man ja schon hat, auch in der Industrie, die Industrie hat sich auf die Wärmepumpe vorbereitet, dass man das jetzt dann auch tatsächlich umsetzt. Und an der Basis gibt es ja inzwischen viele die Leute, die auch eine Wärmepumpe haben und feststellen, das funktioniert ja doch. So, und ich glaube, dass tatsächlich in dieser Mischung von, es gibt die Klimakrise, es gibt die Unternehmen, es gibt die Kunden, es gibt Lösungen, die funktionieren, es gibt andere Lösungen, von denen hört man immer nur, dass in dieser Gemengelage der Klimaschutz doch vorankommt. Und andere Illusionen werden sich eben als Illusionen erweisen. Und dazu gehört zum Beispiel die Atomkraft. Nicht? Die Industrie will die Atomkraft nicht mehr. Es gibt niemanden, der die baut. Das kann man auch global sehen. Es gibt ja wenige Länder, die wie Deutschland einen Atomausstieg haben. In den meisten Ländern ist ja Atomkraft erlaubt. Trotzdem wird sie kaum gebaut. Das kann man einfach sehen, dass seit 2000 die Leistung der installierten Atomkraftwerke weder steigt noch sinkt. So, und da sieht man ja, seit 2000 kommt gar keine Atomkraft dazu, obwohl die meisten Länder nicht ausgestiegen sind. Und das zeigt ja nur, dass diese Technologie in Wahrheit zu teuer ist, als dass man sie wirklich forcieren würde.
Oh, Lör, alles nur Wahlkampfgetöse im Moment. Ich meine, wir haben eigentlich da ganz klare Positionen von unterschiedlichen Parteien.
Naja, so ganz klar, also gerade was das Thema Energiepolitik angeht, sind sie ja auch nicht. Also die CDU drückt sich ja in ihrem Wahlprogramm beim Thema Atomkraft auch so ein bisschen rum. Mhm. Sie bezeichnet das als eine Option, die man nochmal prüfen müsse. Und andererseits hat Merz aber auch schon auf öffentlichen Veranstaltungen gesagt, dass er da nicht mehr an eine Rückkehr glaubt. Ich denke auch nicht, dass das jetzt die Gefechte sind, die in der nächsten Legislaturperiode ausgefochten werden, ob wir zurück zur Atomkraft kehren, sondern eher, wie bekommen wir es hin, dass zusätzlich zu den Erneuerbaren, die eben schwankend sind und bei uns nicht ganzjährig für eine verlässliche Stromversorgung taugen, wie schafft man es, eben vor allem Gaskraftwerke jetzt schnell in großer Zahl zu bauen, die uns dann über diese Zeiten hinweg helfen und uns mit Strom versorgen, damit wir eben jetzt nicht, wie wir das im Moment an kalten, dunklen Wintertagen oft geschieht, wir dann Atomstrom aus Frankreich importieren müssen. Also das wird eher, wie Sie es eben schon auch in der Moderation gesagt haben, so die Politik der kleinen Schritte gehen. Also man muss im Bereich der Energiepolitik eben dafür sorgen, dass da weitere Energieträger, vor allem diese Gaskraftwerke, dazukommen. Und was die Klimapolitik generell angeht, wird, glaube ich, sich der Schwerpunkt dahin verlagern, dass eben nicht das Erreichen der Klimaziele das Nonplusultra ist, was die Politik erreichen muss und danach kommt erstmal lange nichts, sondern die Transformation hin zur Klimaneutralität, wann auch immer sie dann gelingen wird, ob 2050 oder vielleicht auch später, die wird nur dann funktionieren, wenn der Wohlstand der Menschen erhalten bleibt. Wenn das nicht bedeutet, dass in großem Stil Arbeitsplätze verloren gehen, dass Menschen ihren Lebensstandard einschränken müssen.
Was kann der Staat dazu beitragen, dass wir eben nicht Klimaziele gegen wirtschaftliche Ziele gegeneinander ausspielen oder Arbeitsplätze zum Beispiel, sondern dass da die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Unternehmen eben doch noch an diesen Zielen festhalten, dass sie die Transformation eben auch stemmen und auch finanzieren können, Herr Södekum?
Ja, ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft jetzt für die gesamte europäische und auch deutsche Politik, jetzt nicht eine Rolle rückwärts zu machen, nur weil Donald Trump das jetzt gerade angeblich so tut. Weil ich glaube, die Realität ist ja so, Frau Herrmann hat darauf hingewiesen, die Klimakrise geht weiter, ganz egal, ob jetzt Donald Trump Präsident geworden ist oder nicht. Und Unternehmen müssen sehr langfristige Investitionsentscheidungen treffen. Und von daher ist ja eigentlich klar, auf lange Sicht, man kann nicht sagen, ob ab 2045 oder vielleicht doch erst 2055, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo eben man am Markt nur verbleiben kann, wenn man letztendlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat, was nicht auf Emissionen basiert. Ja, und das wird so sein und das wissen auch die Unternehmenslenker heute. Und insofern geht es ja jetzt auch darum, da liegt jetzt auch wieder die Chance, ich bin ja hier der Optimist in der Runde, ja, die Rückabwicklung von Donald Trump wird natürlich auch in der US-Wirtschaft jetzt erstmal einiges an Turbulenzen hervorrufen. Also Biden hat durch den Inflation Reduction Act ja ganz gezielte Ansiedlungsanreize gerade jetzt für grüne Geschäftsmodelle gemacht. Hat also einen Steuer-Tax-Credit, eine Steuergutschrift für jedes Kilogramm grünen Wasserstoff ausgelobt. Mit dem Effekt, dass natürlich ganz viele, die grünen Wasserstoff produzieren wollen, in die USA gegangen sind. Haben also reagiert auf diese Steueranreize. Jetzt will Trump das alles wieder rückabwickeln und sagen, drill, 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 ja, wir werden wie die Doofen Öl bohren. Aber jeder weiß, dass das natürlich etwas ist, was man nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wird machen können, ja, weil die Klimakrise ist ja nun mal die Realität. Das heißt also, er zieht jetzt so gesehen der gesamten grünen Industrie jetzt eventuell den Stecker. Und da liegt natürlich auch eine Chance, genau, dass man eben sagt, okay, wir glauben nicht nur daran, dass sich das langfristig durchsetzen wird, sondern es gibt eben auch gute Gründe, warum sich eben diese Geschäftsmodelle langfristig durchsetzen werden. Und wenn die USA die jetzt eben nicht mehr will, dann sind sie bei uns herzlich willkommen. Ja? Und wir sollten jetzt aber nicht im Prinzip jetzt auch genau wie in den USA so eine Rolle rückwärts und jetzt wieder sagen, ach, jetzt verschieben wir nochmal das Verbrennerverbot oder jetzt denken wir öffentlich darüber nach, ob grüner Stahl denn jetzt nur wirklich so eine gute Idee ist. Ja? Ich meine, da wurden milliardenschwere Investitionen getätigt, sowohl in der Autoindustrie als auch in der Stahlindustrie. In der Autoindustrie viel zu wenig. Das ist ja der Grund, warum wir momentan nicht wettbewerbsfähig sind bei den Elektroautos, weil zu wenig in der Vergangenheit investiert wurde. Aber jetzt durch solche Debatten, öffentlich geführten Debatten, macht man ja so gesehen all diese Investitionsentscheidungen im schlimmsten Fall zu einer Ruine. Ja, wenn man jetzt sagt, ach, dann machen wir noch mal 10 Jahre länger Verbrenner und wurstelt halt noch ein bisschen länger mit den Verbrennerautos weiter, dann werden ja diejenigen bestraft, die eben frühzeitig genau die richtigen Investitionsentscheidungen getroffen haben. Insofern sollten aus meiner Sicht in Europa und in Deutschland da alle ein Stück weit einen kühlen Kopf bewahren, ja, also jetzt nicht einen dramatischen Kurswechsel hinlegen wollen, sondern eigentlich eher versuchen, dass man die Scherben, die Donald Trump jetzt gerade verursacht durch seine Politik, dass man davon ein bisschen was abbekommt.
Aber Europa als einzige grüne Insel auf der Welt, das wird auch nicht funktionieren. Also ich würde da schon einmal die Lanze für dieses Wort Technologieoffenheit brechen, weil das einfach in den vergangenen Jahren immer sehr detailgenau vorgegeben wurde von der Politik, welche Technik es denn sein soll. Es sollten unbedingt die reinen Elektroautos sein, nicht die Hybride, die in anderen Ländern sich sehr gut verkaufen. Es sollten unbedingt die Wärmepumpen sein und bitte nicht die Infrarotheizungen, die Holzpelletheizungen oder vielleicht auch die Gashybridheizungen. Also alles, was vielleicht es im Alltag etwas einfacher und auch günstiger machen würde, sondern es sollte immer das Maximum sein. Und ich glaube, von diesem Weg, der wird so nicht durchzuhalten.
Aber das
sein.
Interessante ist ja, dass genau China diesen Weg geht. Die haben gesagt, wir setzen auf Elektroautos, nicht auf Hybridautos. Und das liegt natürlich daran, dass Hybridautos in Wahrheit ineffizient sind und nicht die beste technische Lösung. Und es ist Quatsch aus meiner Sicht, wenn der Staat nicht die besten Lösungen vorschreibt, weil die Klimakrise wird noch hart genug. Da kann man jetzt nicht auch noch irgendwie zweitrangige Lösungen forcieren, nur weil die deutsche Automobilindustrie das gerne hätte. Und ähnlich ist es bei der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist die effizienteste Lösung. Und da ist es dann nicht sinnvoll, die Kunden damit zu verwirren, dass es auch noch andere Lösungen gibt. Und viele europäische Länder, zum Beispiel ganz Skandinavien, sind ja genau diesen Weg gegangen. Die haben die Wärmepumpe vorgeschrieben, die wird überall eingebaut und fertig.
Ja, bei einem Strompreis von 4 Cent je Kilowattstunde würde ich auch eine Wärmepumpe nehmen, aber bei 30 Cent wie hier ist das halt ein teurer Spaß. Man kann ja nicht die physikalischen Realitäten ausblenden.
Der Strompreis ist keine physikalische Realität, sondern die Wärmepumpe ist effizient. So, man kann aus einer Kilowattstunde Strom kann man bis zu 5 Stunden Kilowattstunden Wärme machen und das ist erstmal gut. So, und wenn dann Leute da Hemmungen haben, trotzdem eine die effiziente Technik einzubauen, dann müsste man sich überlegen, wie man diese Hemmungen sozusagen auch politisch angehen kann und die Bevölkerung mitnehmen kann und wie man richtig kommuniziert und so weiter. Aber es bleibt dabei, dass nicht alle Technologien gleich effizient sind, wenn es um Klimatechnologie geht, und dann ist es ja Quatsch, vor allen Dingen, weil die Zeit auch drängt und wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verlieren, dann auf Lösungen zu setzen, die technisch nicht optimal sind und hinterher zu erleben, dass die Chinesen, die das einfach vorschreiben, dann den Weltmarkt aufrollen.
Außerhalb der chinesischen Städte fahren auch noch sehr viele Verbrenner und werden noch lange fahren.
Klar, aber wenn Sie immer auf die Neuzulassung gucken, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber mehr als die Hälfte, glaube ich, aller neu zugelassenen Autos in China sind mittlerweile E-Autos. Der Weg in China geht eindeutig in Richtung Elektromobilität.
China macht einen sehr pragmatischen Weg. Sie schauen, was funktioniert. Und sie bauen zum Beispiel neben der Solar- und Windenergie auch weiter Kohlekraftwerke. Also das ist so, wir picken uns da hier, wenn wir auf China gucken, auch immer das raus, was so in unser Weltbild passt. Und vergessen vielleicht so ein bisschen, dass es da auch immer noch eine andere Seite gibt.
Schauen wir doch nochmal auf die Wettbewerbsfähigkeit. Also Herr Südekum sagt, wir müssen uns jetzt auch präsentieren als attraktiver Standort für Unternehmen, die eben in neue, auch in grüne Technologien investieren wollen. Und ich glaube, die Frage, die man in diesem Wahlkampf schon diskutiert im Moment ist, wie werden wir denn zu diesem wettbewerbsfähigen Standort? Also brauchen wir Industriepolitik, brauchen wir zum Beispiel auch Subventionen oder brauchen wir zum Beispiel radikale Steuersenkungen für Unternehmen, dass die sich alle reihenweise hier bei uns ansiedeln? Das ist doch im Moment, habe ich zumindest das Gefühl, die Thesen der beiden, ich sage jetzt mal Lager oder der beiden Richtungen, zwischen denen ich als Wählerin, als Wähler mich dann entscheiden muss, oder?
Das ist richtig. Also die Union und die FDP werben damit eben durch allgemeine Steuersenkungen und durch andere Verbesserungen der Rahmenbedingungen hier, also niedrigere Arbeitskosten zum Beispiel oder auch niedrigere Energiepreise, die Bedingungen für die Unternehmen zu verbessern und dafür zu sorgen, dass dann oder in der Hoffnung, dass die Unternehmen dann quasi das Geld, was sie dadurch jetzt weniger an den Staat abführen müssen, dann für Investitionen nutzen. Bei SPD und Grünen ist das Denken ein bisschen ein anderes. Da ist eben dann zum Beispiel dieses Instrument der Klimaschutzverträge von Robert Habeck, die er ausbauen möchte, wo man dann gezielt die Unternehmen, die in grüne Techniken investieren, dann unterstützt. Also da hat dieser Subventionsgedanke ein größeres Gewicht. Ich finde, dass jetzt nach den vergangenen Jahren dieser Weg über Subventionen sich als sehr problematisch herausgestellt hat. Wir haben jetzt etliche Beispiele gesehen, in denen diese staatliche Industriepolitik nicht funktioniert hat. Die große Intel-Fabrik in Magdeburg mit 10 Milliarden Euro, die dafür ausgelobt wurden an Subventionen, kommt vorerst nicht. Bei Northvolt, dem Batteriehersteller in Heide, haben wir jetzt ungefähr 600 Millionen Steuergeld.
Aber die Frage, Frau Löhr, ist, unter welchen Bedingungen wären die denn gekommen? Also Subventionen scheint es jetzt nicht gewesen zu sein. Was hätte man denn als deutscher Wirtschaftspolitiker, Wirtschaftspolitikerin tun können, dass diese beiden Vorhaben eben doch realisiert werden?
Naja, aus meiner Sicht ist es ein Mix. Also die Standortbedingungen insgesamt müssen in Deutschland wieder besser werden. Und wir haben hier an verschiedenen Fronten Probleme. Wir haben eine der höchsten Unternehmenssteuerbelastungen weltweit. Wir haben, was ich ja auch schon erwähnt hatte, eine der höchsten Steuer- und Abgabenlasten, was jetzt Fachkräfte angeht, die dann eben lieber in andere Länder gehen als hierher. Wir haben das Problem, dass wir ein sehr hohes Sozialabgabenniveau haben, was eben auch das Arbeiten verteuert, höhere Strompreise als in anderen Ländern und so weiter und so fort. Also es ist letztlich ein Mix aus verschiedenen Faktoren, der dazu führt, dass Deutschland eben bei Investitionsentscheidungen von Unternehmen nicht das Ziel Nummer eins ist, sondern es denn die Unternehmen eher in andere Länder zieht. Und jetzt die Trumpfchefin Nicola Leibinger-Kammüller, die hatte das im vergangenen Jahr, als Habeck gerade in Amerika war, hat die das ganz gut auf den Punkt gebracht und sagte halt, es geht uns nicht darum, wir sind nicht hier, weil wir hier Subventionen kriegen. So, das ist ein kleiner Bestandteil in ganz vielen Faktoren, die bei so einer Standortentscheidung eine Rolle spielen, sondern Amerika sagt ja zur Industrie, hier werden wir echt unterstützt und hier ist das einfach willkommen, wenn wir investieren. Und der Staat regiert eben auch nicht in so viele Details rein. Und ich glaube, das ist was, was die nächste Bundesregierung eben angehen muss. Also eben nicht nur darauf zu schauen, so welches Förderprogramm können wir jetzt noch auflegen und welches Großunternehmen bezirzen wir jetzt noch mit sehr viel Geld nach Deutschland zu kommen, sondern die Standortbedingungen insgesamt zu verbessern, eben auch, weil gerade auch der Mittelstand bei dieser Subventionspolitik meistens hinten runterfällt. Und der ist wirklich darauf angewiesen, dass er hier gut wirtschaften kann.
Also Deutschland hat ein Investitionsproblem, aber jetzt so zu tun, als hätten wir ein Standortproblem, ist irgendwie auch nicht richtig. Denn Deutschland hat ja immer noch sehr hohe Exportüberschüsse. Also wir exportieren immer noch mehr, und zwar weit mehr, als wir importieren. Das heißt, Deutschland ist ein sehr starkes Industrieland. Das Problem ist tatsächlich, dass die Firmen nicht ausreichend investieren. Und die Frage ist wirklich, woran das liegt. Und jetzt so mit der Gießkanne rüberzugehen und jeder einfach die Unternehmenssteuern zu senken, und zwar für alle, egal was die machen, würde an diesem konkreten Investitionsproblem, das wir haben, eigentlich überhaupt nichts ändern. Und deswegen ist diese Idee zu sagen, ja, Investitionen müssen sein, aber das steuern wir als Staat. Das ist richtig. Und wenn jetzt Northvolt, was stimmt, die Batteriefabrik oder auch die Intel gescheitert sind, dann zeigt das eigentlich vor allen Dingen, wie weit Europa schon zurück ist. Nicht? Wir haben in Europa keine Batteriefabriken, wir haben keine Chipfabriken. Und dieses Problem, dass wir zentrale Technik gar nicht mehr haben in Europa, kriegt man nicht dadurch zustande, dass man einfach sagt, für jedes Unternehmen, egal ob das eine Bäckerei ist oder ein Kleidungsunternehmen oder sonst wer, die kriegen jetzt hier alle mal eine Reduktion der Unternehmenssteuer. Daran wird sich bei dem Batterieproblem gar nichts ändern, sondern das einzige Problem wird sein, dass dem Staat dann noch mehr Geld fehlt. So, und das heißt, man muss viel genauer hingucken. Woran liegt es denn eigentlich, dass wir abgehängt werden? Und nicht einfach wieder mit diesen Ideen aus den 80er Jahren und dann machen wir eine Steuerreform und dann wird das schon. Nein, da wird gar nichts.
Also nach der Agenda 2010 hat es, wie ich finde, ganz gut funktioniert. Das war die letzte große Wirtschaftsreform, die es in Deutschland gegeben hat. Sie hat dafür gesorgt, dass Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen, dass die Rente mit 63 die Grundlage dafür geschaffen wurde, dass Langzeitarbeitslose mehr Druck bekommen, wieder sich eine Arbeit zu suchen. Und es hat Deutschland tatsächlich weit nach vorne gebracht. Das hat die Wettbewerbsbedingungen verbessert und das Einzige, was Angela Merkel dann gemacht hat, ist davon zu profitieren.
Nein, das, Herr Südekum hat das doch gerade schon erzählt. Das lag daran, dass China auf den Weltmarkt kam und die Deutschen dahin exportieren konnten.
Da würde ich widersprechen, dass das der einzige Grund war. Aber da sind wir unterschiedlicher
Meinung. Vielleicht ganz kurz, was mich bei der Debatte erstaunt, also sagen, das Problem Deutschlands und Europas war jetzt diese Subventionswirtschaft. Ja? Ich meine, die beiden anderen großen Gorillas in der Weltwirtschaft, China und die USA, ja, das waren ja nur die richtig fetten Subventionen auf den Tisch gelegt haben. Genau. Der Inflation Reduction Act und China sowieso seit Jahrzehnten. Das heißt also, von vornherein zu sagen, dieser Weg Subventionen sei der falsche, da reicht ja ein Blick in die USA und in China, um zu sehen, dass das so nicht sein kann. Was man sagen muss, was in Europa schlecht ausgestaltet ist, ist die Art und Weise der Förderpolitik. In Europa ist ja klassischerweise eben so, es gibt ein Förderprogramm, da muss man einen ellenlangen Antrag ausfüllen, da muss man lange warten, bis eine Entscheidung gefällt wurde und dann kriegt man vielleicht Geld. Das ist dann aber auch aus beihilferechtlichen Regeln nach oben gedeckelt und so weiter. Also das ist viel zu bürokratisch und viel zu langwierig.
Da sind wir bei einem Thema, was sich eigentlich alle auf die Fahnen geschrieben haben.
Genau, aber Reaktion heißt ja nicht, dann lassen wir das ganz mit Subventionen und setzen irgendwie auf Steuersenkungen, weil Ulrike Herrmann sagt ja zu Recht, das ist ein Gießkanneninstrument. Ja? Das heißt, die richtige Antwort muss doch sein, man muss diese gezielte Investitionsförderpolitik eben besser machen. Ja? Und deswegen gibt es ja auch den Vorschlag, sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD, zu sagen, wir machen steuerliche Anreize, steuerliche Entlastungen, aber eben nur für Unternehmen, die tatsächlich investieren. Und das ist ja die Idee der Investitionsprämien. Das ist das zentrale Instrumentarium, was auch jetzt im Wahlkampf zur Abstimmung steht und nicht die Klimaschutzverträge. Also es gibt ja sowohl eben diesen Vorschlag bei SPD und Grünen ungefähr ähnlich, zu sagen, Unternehmen, die 1 Euro investieren, ganz egal in was ist erstmal, bekommen eine Steuergutschrift in Höhe von 10%. Ja? Und das Ganze funktioniert ohne Antrag, ohne lange Wartezeiten, sondern mehr oder weniger automatisch über die Steuererklärung. Und ich würde sagen, das ist ein Instrument, was zielgenauer und besser ist als eine simple nominale Steuersatzsenkung, wo eben alle Unternehmen von profitieren, auch denen, die überhaupt nicht mehr investieren. Das ist sozusagen die eine Säule. Die andere Säule der Industriepolitik. Und die zweite ist eben jetzt bei diesen Großprojekten, also das stimmt, Intel ist gescheitert, aber das lag jetzt an Intel, an unternehmensspezifischen Problemen bei Intel. Ja, die haben ja nicht nur das Werk in Magdeburg gecancelt, sondern auch ein Werk in Israel zum Beispiel, in den USA genauso. Wenn man sagt, okay, da wurde viel Geld versprochen, parallel hat Intel ein Werk in Ohio bauen wollen, da haben die genau das Gleiche, auch prozentual. Also einen Subventionssatz von gut 30% bekommen. Das ist nun mal so. Das kann man bedauern, dass Halbleiterproduzenten nur dann kommen, wenn sie eben viel Geld bekommen vom Staat. Aber das ist nun mal die Realität und der kann sich auch Deutschland nicht entziehen. Deswegen wird man eben bei solchen Leuchtturmansiedlungen, ob man will oder nicht, eben auch weiterhin bei diesen Subventionen bleiben müssen. Letzter Satz, die dritte Säule, die unterbelichtet ist. Was wir viel zu wenig tun, worüber auch zu wenig geredet wird, ist Investitionsförderung bei ganz neuen Geschäftsmodellen, also Startups, da haben wir einfach das Problem, wer wirklich Geld braucht, also wer Erfolg hat, ja, und ein wirklich gutes neues Geschäftsmodell entwickelt hat, jetzt mal wirklich Kapital braucht in der Größenordnung von 200 Millionen aufwärts, der findet das in Europa nicht, ja, weil wir eben diesen Kapitalmarkt nicht haben und viele von den erfolgreichen Unternehmen gehen dann in die USA. Und da würde ich sagen, bei dieser dritten Säule, darüber reden die Parteien auch zu wenig. Wir brauchen aber in gewisser Weise alles drei, ja, um eben die Probleme vom Heute und Hier und Jetzt lösen zu können und nicht eben Steuersenkungen wie aus den 80er Jahren.
Wenn ich da zwei Punkte machen darf, also bei der Investitionsprämie bin ich voll dabei, wäre ein gutes Instrument, wenn es tatsächlich offen für alle Investitionen wäre. Da höre ich jetzt aber gerade bei der SPD und auch bei den Grünen schon wieder Zwischentöne nach dem Motto, ja, aber so vor allem für den Klimaschutz und für ausgewählte Technologien und eben nicht für alles. Also da gibt es schon wieder den Wunsch, das doch wieder einzuschränken, Stichwort staatliche Lenkung, da wäre ich vorsichtig. Und ich würde gerne auch darauf hinweisen, dass eine der bedeutendsten oder größten Industrieansiedlungen, die wir in den letzten Jahren hier in Deutschland noch gesehen haben, nämlich das Tesla-Werk in Brandenburg, tatsächlich ohne Subventionen zustande gekommen ist. Tesla hatte die zwar mal beantragt, aber als sie sich dann mit dem Kleingedruckten der EU-Kommission auseinandergesetzt haben, sich dann entschieden, das nicht mehr in Anspruch nehmen zu wollen. Also vielleicht geht es manchmal auch ohne.
Auf jeden Fall ist klar, egal ob Subventionen oder Steuersenkung, beides kostet Geld und wird deshalb auch eine Reihe von unpopulären Maßnahmen verlangen, die die Politik in der nächsten Legislaturperiode eigentlich treffen muss. Frau Herrmann, was, wenn die Politik eben dazu nicht bereit ist? Was heißt es dann mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, mit Blick auf den Wirtschaftsstandort auch? Was kommt dann auf uns zu?
Ja, also meine Vermutung wäre ja, dass direkt nach der Wahl die CDU auf jeden Fall auch die Schuldenbremse reformieren wird, in dem Sinne, dass Investitionen davon ausgenommen sind, weil sonst die Regierung Merz überhaupt nicht handlungsfähig wäre. Insofern wird man dann auch Investitionen fördern, denke ich. Ansonsten, was in 4 Jahren ist, kann wirklich kein Mensch vorhersehen. Denn das ist ja etwas, was wirklich auffällig ist, wie volatil die gesamte Welt geworden ist. Nur mal jetzt eins der denkbaren Worst-Case-Szenarien. Nicht? Ob das kommt, weiß keiner. Aber der chinesische Machthaber Xi Jinping hat ja sehr deutlich angekündigt, dass er vorhat, Taiwan anzugreifen. Wann er das macht, ob er das macht, weiß keiner. Wenn es passiert, wird die Weltwirtschaft derartig erschüttert, dass man sowieso nicht mehr sagen kann, was das dann für Deutschland noch bedeutet. Also Insofern würde ich erstmal beim Hier und Heute bleiben. Meine Prognose ist, nach der Wahl wird die Schuldenbremse reformiert. Und zwar von der CDU. Und zwar auch so, dass man darüber nicht lange redet.
Mit dieser Prognose endet das SWR Kulturforum. Es diskutierten Ulrike Herrmann von der TAZ, Julia Löhr von der FAZ und Professor Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Mein Name ist Geli Hensoldt. Ich sag danke fürs Zuhören.